Allmächtiger Vater, wir danken dir für deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Du hast dich uns offenbart und du sprichst durch dein Wort zu uns. Herr, hilf uns durch deinen Geist, deine Wahrheit zu verstehen und entsprechend zu leben. In Jesu Namen. Amen. Mose ist immer noch dabei, das Volk zu ermahnen. Mose, wie wir wissen, hält seine letzten Reden vor dem Volk Gottes, das er aus Ägypten geführt hat. Mose weiß, er wird in den nächsten Tagen auf den Berg steigen und dort sterben. Und er weiß, das Volk muss hinübergehen und das Land einnehmen. Und er versucht, das Volk darauf vorzubereiten, nicht nur das Land einzunehmen, sondern in dem Land zu leben. Und er tut es, indem er sich daran erinnert, was das Gesetz ist und was das Gesetz bedeutet. Und heute erinnert er das Volk ein weiteres Mal an die Gesetzesgebung. Wir haben schon einmal betrachtet vor einigen Wochen, wie der Berg brannte und Gott die 10 Gebote gesprochen hat. Und dann haben wir uns Woche für Woche mit den einzelnen Geboten beschäftigt. Und in dieser Geschichte knüpft Mose an, indem er jetzt erzählt, wie er auf dem Berg war und was das Volk gemacht hat, während er auf dem Berg war und was das Problem ist. Und das Problem war, dass das Volk ungehorsam war. Darum ging es den ganzen Abschnitt rum. Das Volk war ungehorsam gegen Gott. Und doch leitet Mose ein, ihnen Mut zuzusprechen und zu sagen, ihr werdet jetzt über den Jordan ziehen und ihr werdet in dieses Land einziehen und es in Besitz nehmen. Ein großes und hochgewachsenes Volk, die Söhne der Enakiter. Und er sagt, um Völker zu überwältigen, die größer und stärker sind als du, Städte groß und himmelhoch befestigt. Was nichts anderes bedeutet als Stadtmauern, die man nicht einfach so rüberspringen konnte oder mit Leitern drüberklettern konnte. Mose ermutigt das Volk und sagt, ihr werdet das Land einnehmen. Und dann sagt er, aber seid vorsichtig, denn ihr steht in einer Gefahr, dessen ihr euch selbst nicht bewusst seid. Und die Gefahr ist nämlich Selbstgerechtigkeit. Achtet auf Vers 4. Wenn sie nun der Herr dein Gott vor dir her ausgestoßen hat, so sprich nicht in deinem Herzen, um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hereingebracht, dass ich dieses Land in Besitz nehme, da doch der Herr diese Heidenvölker wegen ihrer Gottlosigkeit vor dir her aus ihrem Besitz vertreibt. Das Volk Israel stand in der Gefahr zu denken, Gott hat uns dieses Land gegeben, weil wir so gut sind. Israel stand in der Gefahr zu denken, Gott gibt uns endlich das Land, was uns zusteht, wegen unserer Gerechtigkeit. Wir, das Volk Israel, wir, die besondere Nation, die wir 400 Jahre in Sklaverei gelegt haben, wir verdienen dieses Land. Das war die Gefahr. Doch Mose sagt, so sprich nicht in deinem Herzen um meiner Gerechtigkeit willen. Das ist nämlich Selbstgerechtigkeit. Das Volk war in der Gefahr, sich selbst als gerecht und gut dazustehen, eine Gefahr, in der wir immer stehen. Wie oft reden wir mit Menschen, ich weiß nicht, ob ihr das so oft macht, aber manchmal mache ich das, und wenn man sie fragt, warum solltest du am Ende, wenn Gericht kommt, nicht verurteilt werden? Und die Antwort ist, ich bin doch ein guter Mensch. Ich lebe doch gut, ich hab niemanden umgebracht, ich bemühe mich nicht zu lügen, ich zahle regelmäßig meine Steuer, also so viel, wie ich denke, dass ich zahlen muss. Ich mache doch alles, was gut ist, ich bin doch ein guter Mensch. Das ist doch oft die Antwort, die wir bekommen. Und wir als Christen stehen oft in derselben Gefahr. Wir stehen oft in der Gefahr, dass wir denken, unsere Selbstgerechtigkeit, das, was wir leisten und tun, bringt Gott dazu, uns zu belohnen. Und Gutes zu tun und uns zu erlösen. Gott hat uns erlöst, weil wir es doch wert sind, erlöst zu werden. Ich meine, ich verstehe, dass mein Nachbar nebenan es nicht verdient hat. Aber ich habe es doch verdient. Ich erinnere mich, als ich noch studiert habe und mal, ich glaube, ich war über Weihnachten zu Besuch war, waren Freunde der Familie zu Gast und die haben, das muss man fairerweise sagen, jahrelang Nachbarschaftskrieg und Horror gehabt. Und die Frau saß dort am Tisch in Tränen aufgelöst und hat gesagt, und wenn dieser Mann zum Glauben kommt und am Ende ins Himmel kommt, soll ich mich darüber noch freuen. Nach jahrelangem Terror. Und man sitzt da und man weiß, die Antwort hilft dir nicht, aber die Antwort eigentlich lautet ja. Denn auch wenn uns unser Nachbar schlecht behandelt, wenn uns unsere Freunde betrügen, aber wenn sie zum Glauben kommen, haben sie die Erlösung genauso verdient wie wir. Also das, was Jesus sagt, also er erzählt, das Gleichnis erzählt von dem Weinbauern, der täglich Tagelöhne holt. Und er merkt am Mittag, ich brauche mehr Tagelöhne und holt sich mehr. Und am Abend, ich brauche noch mehr. Und am Ende gibt er jedem das Gleiche, obwohl die, die als erstes gekommen sind, denken, sie hätten mehr verdient. Und so sind wir Menschen. Wir denken, wir haben es verdient. Wir sind gut. Wir sind gerecht. Und deswegen muss uns Gott belohnen. Doch Mose sagt, die Realität ist eine andere. Die Realität ist nicht, dass ihr durch eure Selbstgerechtigkeit das Land erhalten habt. Vers 3 sagt, so sollst du heute wissen, dass der Herr, dein Gott, selbst vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und sie vor dir unterwerfen. Es ist als erstes einmal Gott, der die Völker besiegt. Das ist die Realität. Es ist Gott und nicht das Volk. Es ist nicht die Gerechtigkeit, die das Volk ins Land bringt. Es ist nicht, dass das Volk so gut ist und sie ins Land bringt, sondern Gott bringt das Volk ins Land. Und warum? Weil er richtet. Achtet auf Vers 5. Denn nicht um deiner Gerechtigkeit und um deines aufrichtigen Herzens willen kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt der Herr, dein Gott, diese Heidenvölker aus ihrem Besitz. Und damit er das Wort aufrechterhalte, das er dem Herrn, seinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Es ist nicht die Gerechtigkeit Israels gewesen. Es war die Gottlosigkeit der Völker. Als Gott Abraham das Land verheißt, verheißt er ihm auch, dass Israel für 440 Jahre, 450 Jahre nicht in dem Land sein wird, weil die Sünde der Völker in dem Land noch nicht voll ist. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, an dem Gott die Völker richtet. Und er sagt, ihr seid nicht wegen eurer Gerechtigkeit und eurer aufrichtigen Herzenswillen gekommen, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit. Und weil Gott treu ist. Er sagt, und damit er das Wort aufrechterhalte, das der Herr deinen Vätern geschworen hat. Es ist Gottes Treue, nicht die Treue des Volkes. Es ist Gottes Gnade, nicht das gute Volk. Ich denke, es ist etwas, was wir behalten müssen in unserem Kopf. Es ist nicht unsere guten Werke, die Gott dazu verleiten, uns etwas zu schenken. Es ist Gottes Gnade, uns etwas zu schenken. Gott hat uns alles in Christus gegeben, weil er gnädig ist. Was ist der meist zitierte und wahrscheinlich bestgekannte Vers der Welt? Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Es heißt so, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Es heißt nicht, denn so sehr hat Gott die geliebt, die gerecht genug waren. Und da steht auch nicht, denn wir waren so gerecht, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Der Ursprung, dass wir etwas erhalten, ist Gottes Liebe und Gnade und Treue zu seinem Bund. Mose warnt das Volk vor dieser Selbstgerechtigkeit und er zeigt ihnen die Realität auf, wenn er sagt, denn nicht um eurer Gerechtigkeit willen, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt der Herr dein Gott diese Heidenvölker, dann warnt er Israel, denn kurz danach fängt er an zu sagen, so sollst du erkennen, dass der Herr dein Gott dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ein sturres Volk, ein Volk, was nicht auf Gott hören wollte. Du, Israel, bist ein Volk, was vor dem Berg stand, in dem der gebrannt hat, der voller Rauch war. Du hast die Stimme Gottes gehört, wortwörtlich gehört. Nicht irgendwie dir eingebildet. Gott hat aus dem Feuer gesprochen. Und die Stimme war so gewaltig, dass ihr Angst hattet, an diesem Berg zu bleiben. Und Gott hat durch deine Worte die 10 Gebote gegeben und ihr habt nichts Besseres zu tun, als sie zu brechen. Ihr habt nichts Besseres zu tun, als gegen Gott zu rebellieren. Ihr denkt, ihr werdet ein gerechtes Volk, aber ihr seid ein sturres, sündiges Volk. Und dann fängt Mose an zu erzählen. Wie war es denn? Ich war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte, kein Brot, kein Wasser. Ich habe 40 Tage und 40 Nächte gefastet vor Gott. Und er hat mir die Gesetzestafeln gegeben. Und in diesen 40 Tagen und 40 Nächten, was habt ihr Besseres zu tun, als zu Aaron zu rennen und zu sagen, bau uns ein Gott, bau uns ein Gott, bau uns ein Gott. Und wir geben dir alles Gold, was Gott sich vorenthalten hatte für die Stiftshütte und seinen Tempel, hat Israel genutzt, um sich ein Götzenbild zu machen. Und damit haben sie angefangen, die ersten zwei Gebote zu brechen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und du sollst dir kein Bildnis machen. Israel hat gesündigt. Und das ist doch die Realität. Das ist die Realität im Leben der meisten Menschen. Sie denken, sie sind gerecht. Aber wenn wir ernsthaft Gespräche mit ihnen führen und Stück für Stück durch die 10 Gebote gehen, werden sie sehr schnell feststellen, dass sie nicht so gerecht sind, wie sie denken. Das ist vielleicht auch traurigerweise oft die Realität in unserem Leben. Wir lesen das Wort Gottes, wir hören das Wort Gottes, wir verstehen das Wort Gottes und am nächsten Tag tun wir das Gegenteil von dem, was wir gelesen haben. Das beste Beispiel ist, Gott, die Aufforderung, die am häufigsten im Wort Gottes ist, ist, fürchte dich nicht. Gott sagt, sorgt euch um nichts, alle eure Sorge werft auf Gott. Und wir lesen das und wir verstehen es und denken, welcher ein wunderbarer Bibelvers. Und am nächsten Tag kommt das nächste Problem und wir haben Angst und wir haben Sorge und wir wissen nicht, was passiert, wenn. Und wenn das passiert, was ist dann? Und wir spielen alles in unserem Kopf durch und tun am Ende das Gegenteil von dem, was das Wort Gottes von uns fordert. Die Realität ist, dass die Selbstgerechtigkeit des Volkes und unsere Selbstgerechtigkeit nicht ausreicht. Es ist Gottes Gnade und es ist Gottes Güte. Und Mose warnt das Volk sehr drastisch. Achtet auf die Verse 13 folgende. Und als der Herr sprach, und der Herr sprach so zu mir, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Lass ab von mir, damit ich sie vertilge und ihren Namen unter den Himmeln auslösche. Ich will aus dir ein stärkeres und größeres Volk machen, als es dieses ist. Als ich mich nun umwandte und von dem Berg herabstieg, der Berg aber brannte im Feuer und die zwei Tafeln des Bundes in meinen Händen hatte, da schaute ich und siehe, ihr hattet euch an dem Herrn, euren Gott, versündigt, indem ihr euch ein gegossenes Kalb gemacht habt. Und ihr wart schnell von dem Weg abgewichen, den der Herr euch geboten hatte. Da ergriff ich die beiden Tafeln und warf sie aus meinen beiden Händen und zerbrach sie vor euren Augen. Und ich fiel vor dem Herrn nieder, wie zuerst 40 Tage und 40 Nächte lang, aß kein Brot und trank kein Wasser um aller Sünde willen, die ihr begangen hattet, indem ihr tatet, was Böses in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Denn ich fürchtete mich vor dem Zorn und Grimm, mit dem der Herr über euch so sehr erzürnt war, dass er euch vertilgen wollte, und der Herr erhörte mich auch dieses Mal. Die Sünde des Volkes war so dramatisch, dass Gott zu Mose gesagt hat, hör auf für das Volk einzutreten, hör auf für das Volk zu bitten, und ich werde dieses Volk vernichten, denn dieses Volk will nicht auf mich hören. Wenn wir menschliche Worte benutzen wollen, und die fassen nur sehr schwer zusammen, wer Gott ist und wie Gott ist, könnten wir sagen, Gott hatte die Schnauze voll. Mose hat gesagt, denke doch daran und vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste entzürnt hast. Von dem Tag an, als du aus dem Land Ägypten ausgezogen bist, bis zu eurer Ankunft an diesem Ort, seid ihr widerspenstig gewesen gegen den Herrn. Das Volk wird von Mose beschrieben als ein Volk, was die ganze Wüstenwanderung über nichts Besseres zu tun hatte, als gegen Gott zu rebellieren und zu sündigen. Ein halsstarriges Volk, ein Volk, was nicht hören wollte, ein Volk, was nicht auf Gott hören wollte. Sie sind aus Mose ausgezogen, aus Ägypten ausgezogen, standen vom Roten Meer und sagen, boah, wären wir in Ägypten gewesen, blieben wir jetzt nicht sterben. Sie sind durchs Rote Meer gezogen, waren in der Wüste und kriegen jeden Tag Manna vom Himmel, ohne was dafür zu tun und sagen, ach, wären wir doch bei den Fleischtöpfen Ägyptens geblieben und hätten Fleisch in Überfluss gehabt. Fleisch, was sie nie besessen haben. was sie nie gegessen haben. Das Volk hatte ununterbrochen nichts Besseres zu tun, als sich bei Gott zu beschweren, gegen das Volk zu sündigen. Als der Herr euch aus Kadesh Barnea sandte und sprach, geh hinauf und nehmt das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe, da wart ihr gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes, widerspenstig und glaubtet ihm nicht und gehorchtet seiner Stimme nicht. Was geschah? Sie haben Botschafter ausgesandt, 10 haben gesagt, wir können es nicht einnehmen, 2 haben gesagt, wir können es einnehmen und das Volk hat gesagt, wir nehmen das Land nicht ein. Sie waren ungehorsam, sie haben nicht geglaubt. Und dann zählt Mose auch auf in Tabera und in Massa und bei den Lustgräbern entzündet ihr den Herrn. Ach, hätten wir doch Wasser, hätten wir doch Quellen, hätten wir doch Brot, hätten wir doch Getreide, hätten wir doch Fleisch. Das Volk hat sich beschwert und war widerspenstig und halsstarrig gegen Gott. Und Gott hat es so sehr gereizt, das Volk hat Gott so sehr gereizt, dass Gott gesagt hat, jetzt ist Schluss. Wenn du, Mose, aufhörst, für das Volk zu beten, dann werde ich das Volk vernichten. Und ich werde aus dir, Mose, ein größeres und stärkeres Volk hervorbringen lassen. Das bringt uns in gewisse Schwierigkeiten. Denn hat Mose nicht Abraham verheißen, ihm ein großes und mächtiges Volk zu machen? Warum hat Gott dieses Volk aus Ägypten herausgeführt, nur um es dann kurz vor Israel, vor dem verheißenen Land wieder zu vernichten? Aber es führt uns letzten Endes auch zu der Lösung des Problems, vor dem wir stehen. Das Problem ist, auch wir sind ein widerspenstiges und halsstarriges Volk. Auch wir verdienen Strafe Gottes. Auch wir benötigen Zucht und wir rebellieren immer wieder gegen Gott. Die Lösung ist nicht das Volk. Die Lösung ist derjenige, den Gott für das Volk eingesetzt hat, nämlich jemanden, der zwischen dem Volk und Gott vermittelt. Jemand, der die Mittlerrolle einnimmt zwischen Gott und dem Volk. Und das war Mose. Mose war derjenige, der für das Volk vor Gott getreten ist, als das Volk gesagt hat, wir können die Stimme nicht mehr hören, rede du mit Gott. Und Mose war derjenige, der 40 Tage und 40 Nächte lang gefastet hat, um die Gesetzestafeln zu erhalten, um dann diese Gesetzestafeln dem Volk zu bringen. Und achte darauf, wie Gott über das Volk spricht in Vers 12. Gott sagt zu Mose, mache dich auf und geh schnell hinab von hier, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Wessen Volk ist es nun? Ist es Gottes Volk oder ist es Moses Volk? Es ist ganz klar Gottes Volk, aber Gott hat Mose als den Vermittler eingesetzt, damit Mose zwischen dem Volk und Gott vermittelt. Und weil er der Mittler ist, ist es sein Volk geworden. Es ist sein Volk geworden, das er aus Ägypten geführt hat. Mose ist der Mittler gewesen und Mose musste der Vermittler sein. Achtet darauf, was Mose sagt in Vers 20, auch über Aaron war der Herr sehr zornig, sodass er ihn vertilgen wollte. Aaron, der Hohepriester, der eigentlich hätte die Mittlerrolle einnehmen sollen. Denn das haben die Priester letzten Endes im Rest des Alten Testaments gemacht. Sie waren die Vermittler, die die Opfer dargebracht haben und die Vergebung zugesprochen haben. Sie sind diejenigen, die vermittelt haben. Aber selbst dieser menschliche Vermittler Aaron hat versagt. Und Gott musste Mose als den Mittler einsetzen. Und selbst dieser Mittler, wissen wir aus der Geschichte der 5 Bücher Mose, hat versagt und gegen Gott gesündigt. Das Volk war in großen Schwierigkeiten. Es hätte vernichtet werden müssen. Doch sie hatten eine Lösung. Gott selbst hat ihnen eine Lösung gegeben, nämlich den Mittler. Ein Mittler, dessen Arbeit und Werk effektiv war. Und der Herr sprach zu mir, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Lass ab von mir, damit ich sie vertilge und ihren Namen unter dem Himmel auslösche. Gott sagt Mose klar ins Gesicht, wenn du aufhörst, für das Volk zu beten, werde ich es vernichten. Und was ist Moses Reaktion? Da ergriff ich die beiden Tafeln und warf sie aus meinen beiden Händen und zerbrach sie vor euren Augen. Und ich fiel vor dem Herrn nieder, wie zuerst 40 Tage und 40 Nächte lang aß kein Brot und trank kein Wasser, um aller eurer Sünde willen, die ihr begangen hattet, indem ihr tatet, was böse ist, in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Denn ich fürchte mich vor dem Zorn und Grimm, mit dem der Herr über euch so sehr erzürnt war, dass er euch vertilgen wollte und dass der Herr... Und der Herr erhörte mich auch dieses Mal. Und dann sagt er, betet auch für Aaron. Moses' Reaktion als der Mittler war nicht, okay, ich höre auf, nimm mich, mach ein neues Volk und wir starten von neu. Mose hat sich vor Gott geworfen. 40 Tage und 40 Nächte, kein Brot, kein Wasser. Wer rechnen kann, heißt, dass Mose 80 Tage und Nächte lang gefastet hat. Nur, um für das Volk einzutreten. Ich weiß nicht, wenn ich in Moses Situation gewesen wäre, ich hätte gesagt, okay, jetzt reicht's. Ich habe dieses Volk 40 Jahre durch die Wüste geführt. Das Volk hat mich so sehr gereizt, dass selbst ich gegen Gott sündigen musste. Was meine Sünde nicht entschuldigt, aber das wäre nun mal der Fall. Jetzt hört's auf. Vernichte das Volk, mach ein neues Volk. Doch Mose hat seine Rolle als Mittler ernst genommen. Und er ist eingetreten und hat für das Volk gebetet, damit Gottes Volk nicht vernichtet. Wenn wir ins Neue Testament schauen, in den 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5, dort heißt es, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Christus Jesus. Wenn wir hier sehen, wie Mose für das Volk eintritt, dann sehen wir nur einen Schatten. Dann sehen wir einen Typus, wie wir es in der Theologie nennen, auf die Erfüllung. Wir sehen eine Verheißung, ein Versprechen auf die Erfüllung, nämlich Christus, der einzige Mittler, der wirklich zwischen Gott und den Menschen vermitteln kann, ist Jesus Christus. Und das Alte Testament in all der Wahrheit und in all dem, was geschehen ist, ist nur ein Schatten auf das, was kommen sollte. Ich habe mal einen Prediger gehört, der versucht hat, diesen Schatten zu erklären. Er hat gesagt, wenn ich Predigten vorbereite, dann sitze ich in meinem Kämmerlein und über der Bibel und ich lese und ich studiere und ich schreibe meine Predigtmanuskripte und meine Frau weiß, dass ich nachmittags gerne eine Tasse Tee trinke. Und wenn sie langsam kommt, sehe ich den Schatten von ihr durch die Tür fallen. Und ich freue mich auf das, was kommt, aber sobald sie und der Tee da ist, ist mir der Schatten egal. Und das ist das, was uns Petrus versucht zu beschreiben, wenn er sagt, dass die Propheten und alle Männer Gottes im Alten Testament darauf geschaut haben, was die Erfüllung ist, nämlich Jesus Christus. Und Jesus Christus ist ein so viel besserer Mittler geworden. Der Hebräerbrief beschreibt ihn immer wieder als den besseren Hohepriester. Jesus Christus ist derjenige, der jetzt für uns zu Rechten Gottes sitzt und eintritt. Lesen Römer 8. Wer will verurteilen? Christus ist doch, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wir können uns nicht vor der Realität verstecken, dass wir Sünder sind. Wir können nicht vor der Realität fliehen, dass wir von Zeit zu Zeit, vielleicht öfter als uns selbst lieb ist, ein halsstarriges und sündiges Volk sind, die gegen Gott rebellieren und die gegen Gott aufstehen. Aber wir müssen uns auch nicht vor der Realität verstecken, dass wir einen Mittler haben, der für uns eintritt. Jesus Christus, der zu Rechten Gottes sitzt, mit einer durchstochenen Seite und Wunden in seinen Händen und Füßen, der für uns eintritt, als unser ewiger Hohepriester. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Freude. Wir sollten überhaupt nicht auf die Idee kommen, uns Selbstgerechtigkeit zu verfallen und denken, Gott muss uns das alles geben, weil wir so gut sind. Wir sollten von Anfang an uns darüber freuen, dass wir nicht gut sein müssen, sondern dass Gott uns durch seinen Sohn Jesus Christus erlöst hat. Wir dürfen uns darüber freuen, dass wir gut werden dürfen, denn das Wunderbare an der Erlösung, die wir im Neuen Testament in der Vollendung sehen, ist, dass es nicht dabei stehen bleibt, dass uns die Sünden vergeben werden. Christus tritt nicht nur für unsere Vergebung der Sünden ein, ich bin davon überzeugt, Christus tritt auch dafür ein, dass wir mehr vom Heiligen Geist kriegen. Denn genau das hat Christus verheißen. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihn bitten, dass er euch den Geist sendet. Einen Tröster. Derjenige, der uns hilft. Derjenige, der uns verheißen worden ist, damit wir mehr und mehr in der Gerechtigkeit wandeln können. Und unsere Freude ist nicht unser Wirken, unsere Selbstgerechtigkeit, sondern das, was Christus für uns getan hat, das, was Christus immer noch für uns tut. Lasst uns beten.